Samanta Chakavale Soatra Gachanto Devata Sadhammang Munira Chasa Sunanto Sagamokadam Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma savana kalo ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Ja, es geht weiter auf unserer Reise vom Dichten zum Lichten. Wir haben uns, glaube ich, einen ganz guten Überblick verschafft, sozusagen unser Navi nochmal neu justiert oder nochmal upgegradet, oder wie man so schön sagt, auf den neuesten Stand gebracht, sodass wir wirklich auch einen guten Überblick jetzt haben, was zu tun ist. Wir haben unsere Ausrüstung auch vielleicht nochmal vervollständigt, auf dem neuesten Stand der Outdoor-Entwicklung gebracht. Ja, und wir haben schon alle eine gewisse Wegstrecke auch zurückgelegt. Manche denken vielleicht, ja, es könnte noch ein bisschen weiter schon gekommen sein. Bei anderen sind vielleicht sehr zufrieden mit dem, was schon an Wegstrecke hinter ihnen liegt. Im Endeffekt macht es ehrlich gesagt keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie weit bin ich gekommen. Das ist schon wieder, wo das Ego so wieder reinkommt, der dann sich vielleicht auch noch vergleichen will. Der neben mir, der lächelt die ganze Zeit, oder die ist bestimmt schon, weiß Gott wo, gelandet. Die ist schon auf der Insel und ich bin hier immer noch gerade am Losfahren. Ja, ich denke, wir haben auch schon die ein oder anderen Hindernisse auch schon überwunden, und ich nehme mal an, dass das Anhaften auch schon ein bisschen losgelassen wurde, weil sonst könnte man nicht noch hier sein, also sonst könnte man auch nicht unterwegs sein. Solange man anhaftet und festhält, bleibt man eben da, wo man ist. Manche Menschen haften ja auch sehr an ihrem Stuhl an, und das ist ein ganz schönes Bild, wenn man sich das vorstellt, was das bedeutet, so am Stuhl festzukleben. Also nicht jetzt an der Straße, so wie gestern Abend, sondern am Stuhl festzukleben. Wie unangenehm, wenn man sich vorstellt, man muss jetzt den Stuhl da die ganze Zeit mit sich rumtragen. Ist doch viel schöner, wenn man das loslässt und nicht an seinem Stuhl festklebt. Ja, zum Reisen. Also eine wichtige Voraussetzung fürs Reisen ist ja, dass wir nicht anhaften, sodass wir tatsächlich auch unterwegs sein können. Und was ganz interessant ist, also das haben wir jetzt auch festgestellt auf unserer Reise, dass man mit der Zeit, wenn man ein bisschen länger unterwegs ist, dann auch so in eine Art Flow reinkommt, so in eine Bewegung auch reinkommt, was auch immer wieder geschildert wird von denjenigen, die auf Pilgerwegen auch unterwegs sind. Am Anfang, da ist das alles noch sehr, sehr anstrengend und mühsam, und man ist noch mit all dem beschäftigt, was man ja zu Hause alles zu tun gehabt hat und noch erledigen musste, und ja, auch mit dem beschäftigt, dass man sich vielleicht gar nicht so leicht gelöst hat, oder vielleicht auch mit dem beschäftigt, dass man noch mit Ängsten und Erwartungen und all dem zu tun hat. Und irgendwann löst sich das aber so nach und nach dann auf, und wir kommen dann so in eine Bewegung rein und das Reisen fängt an oder das Gehen fängt an, so mehr und mehr Freude auch zu machen. Wir kommen in diesen Reiseflow rein. Das war bei uns dann auch so im zweiten Teil der Reise, die war anders wie der erste Teil, da waren wir dann auch offener und sind dann wirklich so, ja, in so einen schönen Flow auch reingekommen. Und es war dann interessant, als die Zeit vorbei war, da wären wir eigentlich noch gern weiter unterwegs gewesen. Wir haben uns da auf einmal sehr, sehr wohl gefühlt, dieses neue Plätze entdecken, sich ganz darauf einlassen, dann auch wieder loszulassen und sich zu öffnen, wo führt es uns jetzt hin, wo geht der Weg hin. Natürlich schon auch immer mit einer gewissen Vorbereitung und auch einen eigenen Input, aber doch auch noch mehr dieses Element, so sich auch der Reise so zu überlassen und dieses Vertrauen in die Reise auch noch mehr zu entwickeln. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir hier auch gut üben können oder entfalten können, dass wir auch da Qualitäten entwickeln, die für eine Reise notwendig sind. Zum Beispiel hatten wir davon gesprochen, die Qualität des Vertrauens. Das bedeutet tatsächlich auch einmal, die Kontrolle loszulassen. Und ich denke, wir sind jetzt in einer Phase des Kurses, wo das schon einigermaßen gut gelingt, immer wieder zumindest mal die Kontrolle loszulassen und sich diesem, ja, dem Erleben mehr zu überlassen. Wir sind jetzt in einer ganz spannenden Phase vom Kurs. Wir haben uns sehr, sehr bemüht die ersten Tage. Wir haben viel Energie reingegeben. Ja, und jetzt ist so eigentlich fast ein bisschen, ja, Höhepunkt möchte ich jetzt gar nicht sagen, weil sonst kommt man gleich wieder so unter einen Druck. Jetzt muss ja irgendwas Besonderes passieren. Aber jetzt ist so eine Phase, wo man auch ein bisschen lockerer werden kann, wo die Anstrengung auch ein bisschen nachlassen kann und wir ganz einfach dem uns überlassen können, was wir uns so erarbeitet haben. Also wo es so ein bisschen leichter wird, ein bisschen entspannter wird, ein bisschen mehr zum Fließen anfängt. Zumindest hoffe ich das, dass das so ist. Gibt natürlich auch im Kurs Phasen, wo man sagt, ja, jetzt hat tatsächlich, jetzt fängt es an zu fließen und am nächsten Tag ist es wieder vorbei mit dem Fließen. Kommen wir wieder in irgendeinen Stau rein, wo wir zu nah an der Stadt vorbei fahren und dann auf einmal merkt, Mensch, jetzt bin ich in der Stadt gelandet und da ist ja Berufsverkehr und jetzt bin ich da wieder drin. Ja. Also ähnlich wie auf unserer inneren Reise. Sind wir vielleicht dann auch wieder mal im Berufsverkehr gelandet, wo wir dann wieder dran denken, was wir zu Hause alles beruflich vorhaben. Ja. Kann man durchaus auch mit Berufsverkehr dann in einem Berufsverkehr vergleichen, gell? Und dann vielleicht sagen, okay, ich fahre dann wieder ein bisschen in die Landschaft hinaus und versuche den Berufsverkehr erst noch einmal für ein paar Tage auszuweichen. Ja, vielleicht hat sich bei dem einen oder anderen auch so ein Gefühl der Dankbarkeit auch noch mehr entfaltet, so eingestellt. Vielleicht auch ein Gefühl der Zufriedenheit. Also das finde ich immer am allerwichtigsten in einem Kurs oder auch im meditativen Prozess, dass wir irgendwann in so eine Phase kommen, wo wir ganz einfach auch mal mit uns selber auch zufrieden sind. Ich bemühe mich, so gut es mir möglich ist. Und dann auch einmal damit zufrieden zu sein und nicht immer, ich mach's nicht gut genug oder ich stelle mich ein bisschen an oder ich müsste da noch oder da noch und so. Ganz einfach das einmal loszulassen und zu sagen, es ist alles okay. So wie es ist, ist es okay. Und so wie ich bin, bin ich okay. Ich nehme mich an, so wie ich bin mal zufrieden mit mir. Und das ist so eine wichtige Voraussetzung dann auch für die Meditation. Ich möchte fast sagen, dass uns Zufriedenheit vielleicht sogar am leichtesten in den Frieden dann auch reinführt, den wir ja in der Meditation dann auch suchen und finden können. Zum Frieden. Ja. Natürlich ist Vertrauen, Dankbarkeit sind auch total wichtige Qualitäten. Und was vielleicht auch ganz, ganz wichtig ist, dieses Ankommen, dieses Dasein, Sati. Mal wirklich da sein. Und nicht nur, wenn wir hochkommen in die Meditationshalle und dann hier reinkommen und dann wieder sozusagen wieder die Achtsamkeit auf den Atem richten, sondern möglichst auch, wenn wir dann die Meditationshalle wieder verlassen, da bleiben und in uns verweilen, in unserem Körper auch da sind. Und dann mitbekommen, wenn wir die Treppe runtergehen und mitbekommen, wenn wir Essen schöpfen und mitbekommen, wenn wir essen und mitbekommen, wenn wir uns dann vielleicht ausruhen oder unsere Hilfe dann auch ausführen. Also da, das ist ein weiteres großes Geheimnis für die Meditation, diese durchgehende Achtsamkeit einmal zu versuchen, zu etablieren, sodass dann ausgehend von dieser durchgehenden Achtsamkeit, von diesem durchgehenden Dasein, ja, der Geist sich dann auch viel leichter tut, dann auch mal in die Tiefe zu gehen. Wenn wir immer wieder von Neuem anfangen müssen, weil wir dem Geist immer wieder erlauben, dass er sich zerstreut, dann ist natürlich immer wieder ein neues Bemühen, immer wieder ein neuer Anlauf. Und dann bemüht man sich wieder und dann lässt man wieder los. Das kann man sich auch vorstellen, wenn man so vielleicht einen Wagen anschiebt und dann hört man wieder auf. Ja, dann bleibt er wieder stehen. Dann schiebt man wieder an, braucht es eine große Kraft, dass man den überhaupt in Bewegung bringt. Und dann hört man wieder auf, ja, dann bleibt er wieder stehen. Und da eben sich einmal bewusst zu machen, anschieben und nicht nachlassen. Vielleicht dieses Bemühen oder dieses Dasein aufrechterhalten. Der Buddha hat in einer Lehrrede davon gesprochen, vom rechten Bemühen. Er hat da gesagt, ohne Halt und ohne Kampf kann man den Fluss zum anderen Ufer überwinden. Ohne Halt ist genau das gemeint, was ich gerade angesprochen habe. Nicht immer wieder aufhören, weil sonst treibt uns die Strömung wieder an das alte Ufer zurück. Und ohne Kampf bedeutet nicht diesen Kampf, wo wir die Kraft auch verlieren, zu machen und wo es uns auch vielleicht wie ein Strudel nach unten zieht, sondern kontinuierliche Praxis haben, so dabei bleiben. Also so ohne Kampf, das auch nicht dieses Verbissene, das tut nicht gut und das bringt auch keine guten Resultate. Und trotzdem so eine Kontinuität auch in der Praxis zu haben. So, das ist so ein Mittelweg, hat der Buddha das genannt, einen guten Mittelweg, einen balancierten Weg zu finden. Und dieser Weg muss immer wieder neu gestimmt werden, so wie ein Instrument vielleicht auch, wenn es sehr kalt ist, muss man das Instrument neu stimmen und wenn es sehr heiß ist, muss man es neu stimmen. Und so ist es auch mit unserem inneren Instrument. Wir müssen es auch immer wieder jeden Tag ein bisschen neu justieren und klar, mit der Zeit geht es schneller, dass man die Stimmung hinbringt, aber ein kleines Nachjustieren kann immer wieder ganz hilfreich sein. Ja, das ist jetzt so die Phase, in der wir uns befinden, vielleicht in der Beschreibung der Meditation oder wenn wir uns das meditativ nochmal bewusst machen, könnte man vielleicht sagen, vielleicht sind wir jetzt ab und zu in der angrenzenden Sammlung. Oder riechen zumindest da an der angrenzenden Sammlung, sind vielleicht auch schon weiter, aber jetzt spreche ich halt auch einmal über die angrenzende Sammlung, auch mal ein bisschen ausführlicher. So dieser Zustand, wo das erste Mal auch so erlebt wird oder immer wieder erlebt wird, dass die Gedanken keine Bindekraft mehr haben, dass sie uns nicht mehr versklaven können, dass sie uns nicht mehr zwingen können. Und bei der Achtsamkeitspraxis heißt es ja auch, dass da auch eine gewisse Voraussetzung auch schon erfüllt sein muss, damit wir überhaupt da sein können, damit wir den gegenwärtigen Moment erleben können. Und da heißt es in der Achtsamkeitspraxis, nachdem er Verlangen und Bekümmertsein hinsichtlich der Welt überwunden hat, richtet er die Achtsamkeit auf den Atem. Also das ist schon ein ganz schönes Stück Arbeit, die wir eigentlich schon hinter uns haben, nachdem wir wirklich mal Achtsamkeit praktizieren können. Also so eine heilsame Achtsamkeit, eine dableibende Achtsamkeit. Nachdem er Verlangen, also dieses Greifen und immer wieder Schauen, immer wieder nach Sinneserlebnissen Ausschau halten, nachdem wir das zumindest einigermaßen losgelassen haben und dann auch dieses Bekümmertsein hinsichtlich der Welt. Bekümmertsein natürlich hinsichtlich der Welt, die wir zurückgelassen haben, das unser Zuhause, bekümmert sein hinsichtlich der Welt, die uns vielleicht nach den nächsten paar Tagen wieder erwartet. Auch das ist natürlich auch ein Bekümmertsein auch hinsichtlich der Welt, die momentan so vorhanden ist und wo man sich natürlich auch unendlich viele Gedanken machen kann. Ja, wo man sich auch unendlich viele Gedanken machen kann hinsichtlich der Welt, wie es wohl mit uns als Menschheit, wie es als Gesellschaft, wie es da weitergeht. Also da kann man sich ja total drin verlieren. Und da eben sind wir jetzt in einer Phase, wo das, glaube ich, wo das jetzt gerade momentan vielleicht niemand gerade so interessiert oder wo wir das zumindest etwas losgelassen haben, wo auch die Nachrichten uns vielleicht nicht mehr abgehen, wo wir oft vielleicht zu Hause das Gefühl haben, man muss doch informiert sein. Das ist so ein Einstieg oft bei vielen, dass man dann ins Fernsehprogramm einsteigt. Ja, ich muss doch die Nachrichten einschauen und dann, ja, jetzt sitze ich schon vor dem Fernsehen, da kann ich vielleicht auch, was kommt denn sonst noch Interessantes? Also ich kenne das auch von mir. Ich hatte ja lange Zeit, jetzt wirklich über Jahrzehnte keinen Fernseher und ja, und jetzt dann doch wieder so, die letzten Jahre kam der so wieder ein bisschen, irgendwie haben wir einen geschenkt bekommen und dann stellt man halt auf und dann schaut man halt ab und zu einmal. Und dann ist es schon interessant, wie man dann öfter mal dann schaut, wo man früher das überhaupt nicht gebraucht hat, gell? Und dann eben tatsächlich immer so, ja, mal die Nachrichten anschauen. Mal schauen, was gerade los ist in der Welt. Und dann, was kommt denn jetzt noch? Und dann, ja. Okay. Ja, nachdem wir Verlangen und Bekümmertsein hinsichtlich der Welt überwunden haben, können wir jetzt da bleiben. Können wir in diese kontinuierliche Achtsamkeit vielleicht reinkommen. Und kommen vielleicht jetzt entweder über die Atembetrachtung oder auch über das durch den Körper durchgehen oder auch über die Metapraxis kommen wir in einen Zustand, der eben frei ist von Gedanken oder wo die Gedanken eben keine Bindekraft mehr haben. Und es scheint so zu sein, als ob wir in eine Art neuen Bewusstseinszustand kommen, wo man sagen, ja, das ist ja ganz neu für mich, das kenne ich ja gar nicht. Ja, das ist eben ein Zustand, ein Bewusstseinszustand, wo der Raum des Bewusstseins auf einmal zur Wahrnehmung kommt, wo der in den Vordergrund kommt und die Gedanken, die diesen Raum, der immer da ist, aufhören, den zu verdecken, sodass der endlich mal zum Vorschein kommen kann. Ich hatte ja da an einem Vortrag oder an einem Abend einmal dieses, oder in einer Hineinführung einmal, dieses Gleichnis gegeben, auch von der Stille. Also das kann man durchaus auch mit unserem Bewusstseinsraum vergleichen. Die Stille ist eigentlich immer da, aber wird normalerweise von Geräuschen zugedeckt, sodass man im Allgemeinen die Stille nicht mitbekommen, weil ständig irgendein Geräusch da ist. Und wenn kein äußeres Geräusch da ist, dann sind diese inneren Geräusche da. Dieser Zustand der angrenzenden Sammlung hat auch was mit Stille zu tun. Auf einmal wird es einmal still. Ja, und wir sind vielleicht ganz überrascht. Ja, das ist bei mir möglich. Das gibt's in mir, ist in mir vorhanden. Stille, Ruhe. Und dann fängt der Geist vielleicht gleich wieder an, was ist denn das jetzt? Und fängt wieder drüber zu reflektieren an oder nachzudenken an oder zu kommentieren an. Ja, das ist jetzt aber ruhig. Ja, das ist jetzt aber ganz was Neues. Oder das und dies und jenes. Ja. Und bis man schaut, ist natürlich dann wieder vorbei mit dieser Stille und wir sind dann doch wieder irgendwie in unserem Denken gelandet. Hier ist die Anweisung oder der Rat, versucht einmal diesen Bereich, diesen Zustand auszukosten. Versucht euch dem ganz anzuvertrauen, versucht das einmal richtig auch zu genießen. Also das ist auch was mit Genussfähigkeit auch zu tun hat. Und drum an der Stelle vielleicht auch mal ein Wort zur klassischen buddhistischen Praxis, wo es ja oft darum geht, dass die Sinneswelt so als etwas Übles bezeichnet wird, als eine Welt, die uns bindet und versklavt und da, wo man eben schauen muss, dass man da möglichst nichts damit zu tun hat und dann wird diese Sinneswelt wird dann auch in allen nur möglichen Nuancen geschildert, wie furchtbar diese Welt ist. Sodass, der Sinn dahinter ist natürlich so, dass da zu kein Anhaften entsteht, das wir ja alle auch ganz gut kennen. Aber was dann oft passiert, ist, dass wir dann auf der anderen Seite landen, dass wir so in einer Ablehnung gegenüber der Sinneswelt landen und die Sinneswelt verteufeln, nicht so unüblich, gerade in traditionellen buddhistischen Kreisen, und dann natürlich auch nicht fähig sind, den gegenwärtigen Moment oder überhaupt das Leben oder was auf uns zukommt, zu genießen, weil wir erlauben es uns ja in der Sinneswelt nicht. Und jetzt dann auf einmal in der Meditation uns das zu erlauben, das ist dann gar nicht so einfach. Vielleicht da auch einen Mittelweg beschreiten, so die Sinneswelt erleben und genießen, ohne dran anzuhaften, ohne vielleicht an tollen Natursituationen, tollen Sonnenuntergang, ein tolles Essen, ein tolles Konzert, eine tolle Begegnung oder was unbedingt wiederhaben zu müssen. Natürlich, da haben wir uns auch gut ausgerüstet. Wir können natürlich alle Musikstücke, alle Konzerte, die es gibt, die können wir irgendwie irgendwo nachhören. Das ist sensationell. Man kann Konzerte nachhören, die man, also auf YouTube. Also ich war da selber erstaunt, habe da das vor kurzem, war ich bei meinem Freund Charlie, der hat da ganz gute Anlage, also alter Musikfreak auch. Und dann hatte ich gesagt, du kannst doch mal dieses Konzert 1972, das ich da erlebt habe, Mahavishnu Orchestra in München zu den Olympischen Jazzfestspielen, kannst du das Konzert da mal herholen? Dann hat er da so ein bisschen rumgemacht. Und dann kam dieses Konzert 1972, das beste Konzert war aller Zeiten, das ich erleben durfte. Mahavishnu Orchestra mit John McLaughlin. Dann kam das da auf dem Bildschirm mit der tollen Musik dazu. Also unglaublich. Der kommt jetzt im Oktober, kommt der John McLaughlin, ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, der ist jetzt 80 Jahre und ist auf Tournee und kommt nach München und ich werde da hingehen. nach über 50 Jahren muss man sich ja auch mal vorstellen. Der war ja damals auch noch nicht einmal 30 Jahre und hat schon so eine fantastische Musik gemacht. Ja, das Konzert heißt die vierte Dimension. Also natürlich auch super. Dann freue mich jetzt schon drauf. Und gleichzeitig ist natürlich auch, man kann nicht ständig da hinterherreisen und ständig in diese Konzerte reinkommen. Und manchmal sind die Konzerte dann auch nicht so gut, wie man es vielleicht erwartet hätte. Okay, andere Geschichte, andere Welt. Ja, die Sinneswelt, der vielleicht nochmal mit einer neuen Einstellung begegnen, die schon auch genießen und sich da das eine oder andere auch gönnen, ohne in ein Anhaften oder Wiederhaben wollen und so weiter zu kommen. Aber durchaus auch ein bisschen diese Genussfähigkeit zu trainieren. Es ist ja auch schön, wenn man zu Hause sitzt und eine schöne Musik hört und dann ja auch in einen Zustand kommt, der ja vielleicht auch idealerweise ohne Gedanken ist. Und dann verschmilzt man mit der Musik und die durchdringt einen und man hat ein tiefes Erleben. Kann auch bei anderen Tätigkeiten passieren, zum Beispiel kann auch im Sport passieren, dass wir auch durch unsere sportliche Tätigkeit, zum Beispiel wenn wir joggen oder Ausdauersport machen, dass wir irgendwann dann nach einer gewissen Strecke in einen gedankenlosen Zustand kommen. Und das ist, denke ich, auch die Motivation, dass wir uns da so bemühen und so anstrengen, dass wir dann irgendwann in einen Zustand kommen, der eben gedankenlos ist und dadurch sehr beglückend. Wir kommen da auch über Sportarten in einen anderen Bewusstseinszustand. Und ich denke auch, dass auch bei Spitzensportlern das auch eben die Momente sind, wo man dann in einen anderen Zustand kommt, wo man dann in einen Flow kommt, wo es dann vielleicht gar nicht mehr unbedingt darum geht, wer gewinnt jetzt, sondern wo es nur noch darum geht, jetzt ganz aufzugehen in der gegenwärtigen Tätigkeit, in dem gegenwärtigen Geschehen. Auch bei Tätigkeiten, die wir machen, kann das natürlich auch geschehen. Auch da diese Fähigkeit der Hingabe, des Aufgebens, des Hineinfließens, kann man da auch lernen. Und dafür vielleicht auch nochmal zu schauen, was ist mein Beruf, was ist meine Berufung. Das ist sowas Wichtiges für unser Leben, dass wir tatsächlich auch einen Beruf wählen oder einen Beruf vielleicht für uns nachkommen, wo auch dieses Wort Berufung auch enthalten ist. Oder eine Lebensaufgabe für uns finden, wo dieses Wort auch zum Ausdruck kommt, wo dieses Aufgeben und dann in das Leben hineinverschmelzen, in dem Leben sich auflösen, wo das eben dann geschieht. Das ist ja, denke ich, damit gemeint, mit Lebensaufgabe. Wieso heißt denn das Aufgabe? Um was geht's denn da? Was sollen wir denn da aufgeben? Ja, natürlich die Ich-Bezogenheit und uns ganz dem der Tätigkeit oder dem Leben eigentlich oder dem lebensdienenden Prozess hingeben. Das ist vielleicht auch so schöne, wenn man nochmal neu schauen will, was ist meine Lebensaufgabe, was ist meine Berufung. Also da kann man auch nochmal für sich schauen, wie kann ich dem Leben am besten dienen? Wie kann ich da am besten mitfließen mit dem Leben? Also das ist etwas, was mich immer wieder motiviert. Wie kann ich am Leben am besten dienen? Und da versuchen dann auch einen Weg vielleicht nochmal zu finden, der uns dann auch mehr und mehr erfüllt. Und da gibt's ganz, ganz viele natürlich Möglichkeiten. Es können ganz traditionelle Berufe sein, aber es können auch Berufe sein, die gerade erst so am Entwickeln, am Entstehen sind. Kraftquellenforscher. Ich finde den Beruf, ich finde den sensationell. Also ich finde ich gut, Kraftquellenforscher zu sein. Das hört sich so ganz wissenschaftlich auch an und ganz seriös auch an und ist ja eine sensationelle Tätigkeit. Und das dann irgendwie zum Wohle der Wesen, zum Wohle des Lebens, zum Wohle des Planeten zu praktizieren, ja. Und dann vielleicht auch natürlich oder nicht nur vielleicht, dann auch mit anderen zu teilen, ja, und andere vielleicht auch daran teilhaben zu lassen und vielleicht sogar auch solche Kraftquellenreisen vielleicht irgendwann einmal zu organisieren und mit der größeren Gruppe oder mit der kleineren Gruppe auch solche Reisen zu machen. Und auch das Vertrauen zu haben, dass sich das vielleicht, wenn wir sozusagen im Einklang mit dem Leben sind und dem Leben auch dienen, dass das auch vom Leben unterstützt wird, dass wir da uns keine Sorgen machen müssen, ob wir dann über die Runden kommen. Das ist spannend, dass wenn wir mit dem Leben mitfließen, das Leben uns das nicht sozusagen erschwert, sondern im Gegenteil, wir werden dabei unterstützt, auch finanziell. Gehört natürlich Vertrauen dazu, gehört vielleicht auch natürlich auch ein gutes inneres Spüren dazu, ein gutes Ausrichten, eine gute Motivation natürlich auch. Nicht, ich werde jetzt dem Leben dienen, damit ich gut verdiene. Ich werde dem Leben dienen und dann wird das alles, was ich dazu brauche, das wird dann da sein. Sich vielleicht einmal kurz bewusst machen. Was kann denn die Absicht des Lebens sein? Kann das Leben tatsächlich darauf ausgerichtet sein, das Schwierige zu entwickeln oder uns in der Ich-Bezogenheit gefangen zu halten? Oder ist das Leben vielmehr einzig und allein darauf ausgerichtet, uns dabei zu unterstützen, heil zu werden? Dass uns das nicht immer passt, dieses Heilwerden, das ist eine andere Geschichte. Dass uns das nicht immer passt, unseren Konkord zu verlassen, unsere Scheinsicherheit, unsere Identifikationsstrukturen, unser Ich-Gebäude zu verlassen, das ist eine andere Geschichte. Man stellt sich vor, das Leben würde uns dabei unterstützen, dass wir diese Identifikationsstrukturen und dieses Ich-Gebäude immer noch mehr festigen. Das Gegenteil ist doch der Fall. Je mehr wir dieses Ich-Gebäude aufbauen, je mehr wir das festigen, desto mehr Druck entsteht doch automatisch. Je mehr wir loslassen von der Ich-Bezogenheit, sofort entsteht Weite. Das ist doch das, was eigentlich jeden Augenblick zu erleben ist. Und da eben für sich selber immer wieder zu untersuchen, bin ich bereit, mit dem Leben mitzufließen? Bin ich bereit, mein Ich-Gebäude, das ich mit so viel Aufwand vielleicht zusammengebaut habe, wieder loszulassen, wieder aufzulösen. Also für mich ist das immer ganz, ganz wichtig, mir das bewusst zu machen. Das kann nicht anders sein. Das muss so sein. Das Leben kann doch kein Interesse daran haben, mich unglücklich zu machen. Dass das vielleicht mit der Vorstellung der Menschen, was glücklich sein bedeutet, nicht immer im Einklang ist, das ist eine andere Geschichte. Aber wirkliches Glücklichsein bedeutet doch nothing left to lose. Ja. Ich glaube, Janis Joplin war das Lied. Freedom is just another word for nothing left to lose. Freiheit, das ist nur ein anderes Wort dafür, dass nichts mehr zu verlieren ist. Das ist doch Freiheit. Ja, wir waren da. Irgendwann waren wir da schon mal ein bisschen weiter. In den 60er und 70er Jahren hat man das Gefühl gehabt, Love and Peace, wo ist das geblieben? Nothing left to lose. Diese ganzen wunderbaren Texte. Auch der Beatles, das ist ja auch unglaublich, was da für Texte da sind. Genießen lernen. Loslassen lernen. Mitfließen lernen. Und dann wird es uns in die Innenwelt reinziehen. Dann werden sich die Hindernisse auflösen. Und dann werden wir vielleicht noch den nächsten Schritt auch machen können, von der angrenzenden Sammlung dann in die erste Vertiefung kommen. Piti, wo es in den Texten heißt, abgeschieden von Sinnesverlangen und unheilsamen Geistesformationen, tritt er in die erste Vertiefung ein. Abgeschieden von Sinnesverlangen, vom Greifen, vom Haben wollen, vom Besitzen wollen und abgeschieden von unheilsamen Geistesformationen, von Ablehnung, von anders haben wollen, von Eifersucht, von Neid und diese ganzen Dinge mehr. Warum ist es so wichtig, davon loszulassen? Das Verlangen nach Sinneseindrücken, nach Sinnesvergnügungen, nach dem Nächsten, das zerstreut den Geist natürlich immer wieder. Diese Furchen, negative Geistesformationen weiterzuführen, das kostet am Geist unwahrscheinlich viel Kraft. Beides, das Zerstreuen und das in die Negativität gehen, beides sind Energiefresser. Und zwar starke Energiefresser. Und um mal diese Schwerkraft der Sinneswelt verlassen zu können oder durchzubrechen, dafür brauchen wir auch eine gewisse Energie. Um einmal vielleicht auch aus unserer Schwere der Müdigkeit und Trägheit rauszukommen, brauchen wir eine gewisse Energie. Das Gleiche vergleicht es manchmal wie eine Rakete, die das Schwerkraftfeld der Erde durchstoßen will. Da braucht es unwahrscheinlich viel Energie überhaupt, dass die Rakete startet. Dann sind es drei Stationen, die so eine Rakete hat. Dann wird die letzte wird abgestoßen, zündet die nächste Kapsel und dann unwahrscheinlich viel Energie ist damit verbunden, um aus dem Schwerkraftfeld der Erde rauszukommen. Und irgendwann stößt die Rakete durch dieses Schwerkraftfeld durch und kommt in den schwerelosen Zustand. Und ähnlich ist es in der Meditation. Irgendwann ist die Energie da, irgendwann sind die Hindernisse in dem Moment einmal beseitigt, das Tor öffnet sich und die Energie ist da und wir stoßen durch dieses Schwerkraftfeld und dieses innere Feld, das immer da ist, genauso wie dieses Universum, immer da ist, das öffnet sich und kommt zur Wahrnehmung. Weil eben dieses Schwerkraftfeld der Sinneswelt einmal losgelassen wurde. Drum, nachdem er Verlangen hinsichtlich der Welt überwunden hat und abgeschieden von Sinnesverlangen, von Sinnestätigkeit, nach den Sinnen greifen und unheilsamen Geistesformationen, tritt er in diese weite, schwerelose Welt ein. Piti wird es genannt, die erste Vertiefung, und hier erleben wir zum ersten Mal, wobei auch schon in der angrenzenden Sammlung, erleben wir zum ersten Mal, ja, die Reise kann tatsächlich vom Dichten zum Lichten gehen. Es ist tatsächlich möglich. Und wir erleben dann natürlich auch, es ist in mir vorhanden. Es ist in mir da. Ich muss nur geschickte Mittel einsetzen. Ich muss nur immer wieder üben. Ich muss nur dranbleiben. Dann kann ich da auch hinkommen. Wobei natürlich das größte Hindernis, das uns da im Wege steht, ist, wenn wir vor allem auch davon hören, und gerade in einem Meditationskurs, jetzt der fünfte Tag oder wie weit es ist, ja, da möchte ich hin. Ja, das möchte ich jetzt auch erleben. Ja. Und dann hat man das alles verstanden und ist schon auch bereit, vielleicht zumindest ziemlich loszulassen. Und gleichzeitig ist da dieses Greifen, ich möchte das jetzt erleben. Ja. Aber wir können es nicht erleben. Wir müssen dieses Ich loslassen, damit es erlebt werden kann. Und das ist eben der Preis, den wir auch da wieder zu bezahlen haben. Wobei am Anfang darf das Ich auch schon noch ganz gut dabei sein. Also so ist es nicht. Das ist jetzt noch nicht, dass wir eine totale Ich-Auflösung haben. Das passiert dann sukzessive auch in den nächsten Stufen, dass sich das Ich mehr und mehr auch auflösen muss, damit wir auch tiefer und tiefer kommen. Aber am Anfang, ja, klar, der Macher muss da einmal losgelassen werden und der Denker muss einmal losgelassen werden. Aber der Beobachter, derjenige sozusagen, der das Ganze so einigermaßen mitbekommt, der ist durchaus noch vorhanden. Also wir kriegen da schon noch mit, was los ist. Also wir müssen da nicht Angst haben, dass wir in einem Blackout da landen. Ja. Wobei es kann auch sein, dass manchmal tatsächlich da so wir in so einen tiefen Zustand kommen, dass dann tatsächlich da auch der Beobachter einmal für eine gewisse Zeit auch verschwinden kann und nur noch das Erleben da ist. Es gibt unterschiedliche Stärken von den Vertiefungen. Wir können eine Vertiefung leicht erleben, wir können es mittelstark erleben und wir können es sehr stark erleben. Leicht erleben bedeutet, dass da so leichte, angenehme Gefühle da sind. Leichte, Pitti heißt eigentlich Entzücken, ein entzückendes Körpergefühl. Es kann sein, dass es so ein leichtes Gefühl von Rieseln ist, ein leichtes Gefühl von Schweben, ein Gefühl der Ausdehnung, ein Gefühl, Flow ist auch, glaube ich, ein guter Ausdruck des Fließens. Ja, so eine subtilere, leichtere, etwas weitere Ebene, die wir da erleben können. Die meisten Menschen haben das schon erlebt. Also wir haben alle schon Erlebnisse gehabt, wo dieses, ja, vielleicht dieses Berührtsein, dieses Gänsehaut-Feeling dann auch schon mal da war, wo wir tatsächlich, wow, so irgendwie, wow, was für ein Regenbogen, wow, boah, so in sowas hineingekommen sind. Oder irgendwo anders, Sonnenuntergang am Meer, wow. Ja. Oder irgendwie ein anderes Wort, das wir dafür verwenden, anstatt dem Wow. Tolles Musikerleben, wie gesagt, oder beim Sport, oder bei einer Tätigkeit, oder bei Begegnungen, oder bei einem Erleben in der Natur, oder bei vielen, vielen anderen Dingen, wo das erlebt werden kann und wo wir bestimmt auch schon alle unsere Erfahrungen gemacht haben. Was im Allgemeinen nur der Unterschied ist, hier in der Meditation ist natürlich die Anweisung, dass wir uns da jetzt richtig reinfallen lassen. Der Buddha hat gesagt, dass wir uns von dem durchtränken lassen. Und manchmal ist es so, dass das tatsächlich erst einmal an einer Körperstelle so zur Wahrnehmung kommt, so diese Sinneswelt oder dieses Schwerkraftfeld, das öffnet sich zum Beispiel bei den Händen oder im Stirnbereich oder manchmal auch im Brustbereich, öffnet sich da ein Feld und so, es entsteht eine Lücke, es entsteht etwas Raum, sodass das, was da drunter wartet, vielleicht schon lange wartet und sich schon lange denkt, warum macht der da nicht mal auf? Ja? Pity sagt, vielleicht denkt schon lange, ich muss da immer warten, ich möchte auch mal zur Wahrnehmung kommen, ich möchte auch mal herauskommen dürfen. Ja? Aber es ist vielleicht nicht gewohnt, Pity, dass es rauskommt und deswegen ist es auch ein bisschen scheu. Ja? Manchmal vergleiche ich es mit einem scheuen Reh, das auch vielleicht ganz gern zu uns kommen würde oder Kontakt aufnehmen würde, aber ganz einfach unsicher ist oder ja, nicht weiß, was da jetzt auf das Reh wartet. Wir sind hier in einem Zustand der Angstfreiheit, ja, sonst kommt man da natürlich nicht rein. Und wir sind in einem Zustand der Gewaltfreiheit. Wir sind in einem Zustand der Zufriedenheit, der Wunschlosigkeit idealerweise. Und dadurch ist dieser Freiraum da. Dadurch frei von Hindernissen, frei von diesem Sinnesfesthalten. Und dadurch entsteht dieser Raum, wo das zur Wahrnehmung kommen kann, nachdem wir uns ja alle sehnen. Und das vielleicht irgendwann immer wieder mal so ein bisschen anklopft. Aber wo wir ganz einfach zu wenig Zeit haben, zu viel zu tun haben, alles andere ist wichtiger, als um uns um das zu kümmern. Hier jetzt in dieser Phase, Pitti klopft an, Pitti kommt hoch, wir spüren es in den Händen, wir spüren es in den Kopf, wir spüren es im Brustbereich und wir geben dem die Erlaubnis, dass Pitti uns vollkommen durchdrängt. So hat der Buddha das genannt. Dem die Erlaubnis geben, dass das uns vollkommen durchdrängt, dass das, was wir da zur Wahrnehmung gebracht haben, was da zur Wahrnehmung gekommen ist, dass das jetzt in allen anderen Körperbereichen auch zur Wahrnehmung kommen darf. Wir wissen ja jetzt, wie es sich anfühlt. Das ist jetzt mehr ein Erlaubnis geben, was hier stattfindet, ein Erlaubnis geben, ja, es darf auch an den anderen Körperstellen kommen. Es darf mich durchdringen. Es darf mich übermannen, überfrauen oder wie immer wir das nennen wollen. Der Vorgang, der hier stattfindet, ist auf der einen Seite etwas Aktives, der männliche Teil, das Loslassen von der Sinneswelt, das Loslassen vom Denken, das ist der aktive Teil. Und jetzt muss dieser aktive Teil, dieser Loslassteil, zusammenkommen mit dem weiblichen Teil, mit diesem Teil des Empfänglichseins, des Erlaubnisgebens, des Einlassens. Loslassen von dem Groben, Einlassen von dem Feinen. Ja, das ist jetzt hier der Schritt, der zu tun ist. Vielleicht gelingt es uns auf der einen Seite tatsächlich loszulassen, aber wir haben noch Schwierigkeiten, wirklich das total einzulassen. Das ist natürlich eine Übungssache, wo wir dann mit der Zeit mehr und mehr vielleicht auch üben oder dann auch vielleicht nicht mehr so übermannt sind, sondern dann ja uns das mehr lernen, auch uns das zu gönnen und mehr lernen, das zu genießen und das auszukosten. Und das ja kann sich dann auch mit der Zeit mehr und mehr auch etablieren und entfalten, sodass natürlich das vielleicht auch irgendwann immer leichter auch zugänglich wird, dass der Weg auch immer mehr gebahnt wird und dass diese Furche, die uns dahin führt, auch dann mehr und mehr ausgetreten wird. Drum ist es ganz, ganz wichtig, nach der Meditation, wenn wir dann einmal da reingekommen sind, im Nachklang zu reflektieren, wie bin ich denn da hingekommen? Was habe ich denn heute anders gemacht? War ich tatsächlich achtsamer? Habe ich die Achtsamkeit länger aufrechterhalten? Habe ich ganz einfach mal von meinem ganzen Wollen losgelassen, habe jetzt halt aufgegeben, irgendwas da erreichen zu wollen und war ganz einfach auch einmal einverstanden mit dem Tag, mit der Zeit, mit mir selber auch, war irgendwie mehr zufrieden. Vielleicht war auch ein Gefühl der Dankbarkeit da. Oder ich habe ganz einfach den Bodyscan intensiv praktiziert und dadurch ist er Schwung nochmal gereinigt worden. Also bei mir ist das immer auch ein ganz tolles Werkzeug. Auch früher habe ich das immer so praktiziert. Einfach diese Methode machen. Und da passiert immer was und da passiert immer ein Reinigungsprozess. Und irgendwann ist dieser Reinigungsprozess dann so weit fortgeschritten, dass dann tatsächlich was anders kommen kann. Und dann denkt man sich, ja, jetzt, was hat das jetzt für eine Ursache gehabt, dass ich jetzt gut reingekommen bin? Ja, und dann hat man vielleicht einen sehr intensiven und sehr aufmerksamen Bodyscan gemacht, ja, Stück für Stück, Metascan. Interessanterweise, an der Stelle vielleicht auch wichtig zu erwähnen, kommen die meisten eher über den Körper in den vertieften Zustand als über die Atembetrachtung. Ja. Ich habe auch angeleitet, zumindest beim Metascan habe ich angeleitet, immer wieder auch zu versuchen, von innen nach außen zu spüren, unter die Oberfläche zu kommen, sozusagen das innere Energiefeld vielleicht auch zugänglich zu machen. Und wenn ihr da tatsächlich einen Zugang findet zu diesem inneren Energiefeld, in der Stück-für-Stück-Methode, ihr kommt da rein und auf einmal wird es ganz weit und ganz licht, dann ist es auch okay, dabei zu bleiben und nicht weiterzugehen. Erst einmal dieses Leichte und Lichte auszukosten und nicht jetzt so pflichtbewusst, jetzt so der, ich muss doch weitergehen, ich muss auch da loslassen. Das kann man später dann immer noch auch üben, wenn man vielleicht da auch ein bisschen geübter ist, dass man sagt, ja, ich lasse auch da los und gehe weiter durch den Körper durch. Und das ist natürlich auch gerade, wenn man einen sehr konzentrierten Geist hat, einen sehr weichen und flexiblen Geist hat und mit dem, der ein Geist, der schon so fast in der Vertiefung auch rein will, mit dem Geist dann durchzugehen, ist natürlich nochmal viel intensiver. Ja, da kommt man dann noch besser in einen inneren Flow auch rein. Aber jetzt, wenn man irgendwie da an einem Körperbereich kommen, in die Hände oder beim Kopf oder am Herzbereich und es wird ganz leicht und ganz weit und ganz licht, das auch einmal ruhig auskosten, sich dem einmal hingeben und einmal den Versuch starten. Vielleicht möchte Pitte ja sich zeigen, ja? Zum Vorschein kommen, zur Wahrnehmung kommen. Wäre vielleicht auch einmal eine ganz tolle Kontemplation, sozusagen die Position von Pitti einzunehmen, in einen Dialog mit Pitti zu gehen und dann sozusagen zu erlauschen oder zu hören, was Pitti von uns noch will, was sozusagen noch an Voraussetzung fehlt oder wo es noch hapert oder warum Pitti noch nicht auftaucht. Kann vielleicht auch über die Kontemplation oder über ein inneres Erforschen von Pitti, kann das vielleicht auch noch mal ein bisschen Aufschluss geben, warum hapert es noch oder warum tun wir uns da noch schwer, uns noch mehr zu öffnen. Vielleicht sagt Pitti in der Untersuchung, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich will dir nichts Schlechtes. Das Einzige, was ich will, ist dein Ich. Das kriegst du aber nicht, sagen wir dann. Und damit ist die Sache wieder erledigt. Es kann durchaus sein, dass das so ein Dialog in der Art ist. Ich möchte so gern dein Ich. Kriegst du aber nicht. Ja, es ist nur zu deinem Besten. Sagt Pitti, wenn ich dein Ich sozusagen auflöse, ist nur zu deinem Besten. Ich weiß nicht, ob du mich da nicht hinters Licht führen willst, sagen wir wieder, sagt der Zweifel wieder. Gell? Sagt Pitti, du kannst mir vertrauen. Ich warte schon lange drauf, dass ich endlich einmal zum Vorschein kommen kann. Du willst doch, du hast doch so eine tiefe Sehnsucht nach mir. Ja, schon, aber ich möchte dich auch gern so ein bisschen unter Kontrolle haben. Und er sagt, Pitti, ich lass mich nicht kontrollieren. Ich lass mich nicht kontrollieren. Sagen wir wieder, Was mache ich dann? Weil ich würde das schon gerne erleben, aber ich möchte natürlich auch die Sache im Griff behalten. Dann vielleicht noch mehr überlegen, wie kann ich da einen Weg finden, dass ich doch irgendwie die Sache im Griff behalte und doch mich hingebe. Vielleicht jeder so für sich einen schlauen Weg finden. Aber so in der Art, denke ich, ist schon ein innerer Prozess, der da abläuft. Klar, immer wieder der Preis, der da zu bezahlen ist, ist die Ich-Bezogenheit. Am Anfang noch nicht so dramatisch, es wird dann von Stufe zu Stufe, wird es dann natürlich auch herausfordernder. Und ja, und gleichzeitig wird es natürlich auch, werden wir die Erkenntnis haben, mir geht ja dadurch gar nichts verloren. Ganz im Gegenteil. Es löst sich ja nur das auf, was mich die ganze Zeit bedrückt. Es löst sich ja nicht wirklich was Beglückendes auf, sondern nur das, was jetzt Glück eigentlich verhindert. Das sind ja auch Einsichten, die da entstehen. Ich komme ja dem Erfüllenden, dem Beglückenden ja viel näher. Also ich verliere da ja nichts, wenn ich da mal von mir selber, von meinen ganzen Identifikationen loslasse, sondern ganz im Gegenteil. Ich gewinne ja nur. Und vielleicht auch durch dieses Erleben, so entsteht ein neues Vertrauen, ein neues Selbstvertrauen. Mensch, es ist mir auch möglich. Mir ist es möglich, da noch tiefer zu gehen. Das hätte ich mir jetzt gar nicht gedacht. Und dann kommt das eine zum anderen und vielleicht noch ein bisschen mehr Einsicht, noch mehr Bereitschaft. Einsicht hat ja eigentlich, wirkliche Einsicht hat ja auch zur Folge, dass wir da auch die Bereitschaft noch mehr loszulassen entfalten. Das ist ja wirkliche Einsicht. Wenn Einsicht darin besteht, möglichst viel zu wissen und dadurch wieder unser Wissensgebäude anzuhäufen, das ist keine wirkliche Erkenntnis, das hat auch mit Weisheit nichts zu tun. Weisheit bedeutet erkanntes Erleben. Und hier haben wir wirklich erkanntes Erleben. Wir haben das Erleben, wenn ich loslasse und diese innere Welt einlasse, ja, dann ist es sehr viel beglückender. Das ist erkanntes Erleben. Wenn ich von dieser Sinneswelt, von der Gedankenwelt einmal loslasse, ja, ich verliere nichts, ganz im Gegenteil. Ich gewinne dadurch noch nur. Das sind natürlich tiefe Einsichten, die wir da haben und die auch nach der Meditation sich vielleicht auch nicht in der Meditation dann sich mit den Einsichten beschäftigen, weil sonst ist man ja wieder aus dem Erlebenprozess dann auch heraus, sondern eher nach der Meditation sich da nochmal reinbegeben. Und dann eben auch, wie bin ich da hingekommen? Und als Drittes, was ganz, ganz wichtig ist, auch das ist vergänglich. Sodass dann gleich wieder vorgebaut wird, dass man das wieder haben will und es soll jetzt bleiben oder es soll jetzt ständig da sein. Auch das ist vergänglich. Auch das schönste Erleben löst sich wieder auf. Ganz, ganz wichtig. Weil sonst kommt dieses Anhaften und vielleicht auch eine gewisse Trauer oder Schmerz damit. Ah, warum kann ich da nicht bleiben? Kann auch sein, dass da sowas hochkommt. Wäre ja nicht verwunderlich, ja, wenn man da mal was Tiefes und Schönes erlebt und dann wieder zurückkehrt in diese gröbere Welt, dass dann auch ein bisschen Schmerz damit verbunden ist. Vielleicht ist auch das Zurückhalten, das wir in der Meditation haben, dass wir diesen Schmerz auch nicht erleben wollen. Dass wir dieses, ja, jetzt erlebe ich dann was Schönes und dann geht's eh wieder weg. Ja, dann vermeide ich es lieber. Vielleicht ist auch sowas da. Okay, das ist jetzt so viel zu Pitti. Wir kommen jetzt mehr in den lichten Bereich und wir werden da morgen auf unserer Reise noch weitergehen.